Natürlich brauchst du was.
Ja, viel Gnade brauchen.
Ja, Jesus, ich danke dir vom ganzen Herzen. Ja, dass du Fischi so als Botschafter wirklich auf die Straße gestellt hast, zu den Menschen hin, Herr, und jetzt auch hier bei uns. Auch wenn wir immer alle glauben, wir gehen alle nur mit Jesus Christus, aber wir werden jeden Tag immer wieder angegriffen. Herr, und ich bitte dich einfach um den Segen, auch bei Fischi, für die Ruhe und die Kraft und wirklich das Wort Gottes wirklich herauszupredigen und zu sagen und die Wahrheit auch zu sagen. In Jesus Namen. Amen.
Hier müssen wir in der Hand. Ich glaube, das ist das am besten. Ein alter Rapper, der hat immer so ein Mikro in der Hand. Ja, ich weiß, Rap, das kommt in Rockerkreisen nicht so gut. Aber ich sag trotzdem, check das aus, man. Ich meine, das Wort Gottes. Ja, ich freue mich, euch wiederzusehen in alter und in neuer Frische. Ich hoffe, das Zweite. Wenn du in alter Frische gekommen bist, ist so eine Redewendung, ne? Ja, wie immer und in alter Frische. Also, wenn du in alter Frische gekommen bist, stell dich unter Gottes Wort, genieß die Gemeinschaft mit Gott und du gehst in neuer Frische. Amen?
Amen.
Ist das Wort Gottes dazu in der Lage?
Ja.
Was hat Jesus gesagt? Sein Wort ist die Quelle des Lebens. Und wer durstig ist, der komme. Und wer dann Respekt hat vor Gottes Wort, der wird feststellen, dass sich das lohnt, sich darauf zu konzentrieren, zuzuhören. Denn Gott ist ein schenkender Gott. Er will euch hier reich beschenken. Kurze Anekdote zu Anfang. Eine Mutter, Familienmutter, hat ein neues Rezept ausprobiert. Ein neues Kochrezept ausprobiert. Sie weiß noch nicht, ob es funktioniert oder nicht. Auf jeden Fall stellt sie es voller Begeisterung hin und wartet auf das Urteil des Mannes. Und schon nach dem ersten Happen denkt sich der Mann, Mordversuch. Auch die Kinder beten heimlich, was Mama heute hat aufgedeckt, das hat mich früher schon erschreckt. Segne mich und tu ein Wunder, sonst geht das Zeug nicht runter. Also, und jetzt ist die Situation folgendermaßen. Was macht man jetzt? Der Mann liebt seine Frau, aber er liebt auch die Wahrheit. Was soll er jetzt machen? Wie soll er jetzt reagieren? Er liebt seine Frau, aber er liebt auch die Wahrheit. Es ist daneben gegangen, zum ersten Mal nach 25 Jahren, ne? Aber es ist wirklich daneben gegangen. Das Problem ist jetzt, wenn er gnadelastig ist, dann sagt er, toll. Und dann kriegt er die Pampe jeden Freitag. Schwierig. Wenn er wahrheitslastig ist, also die Wahrheit richtig rausbringt, wahrheitslastig ist, dann kann er sich demnächst eine Flatrate bei seiner Lieblingspizzeria bestellen. Und genau da liegt das Problem. Gnade und Wahrheit. Gnadelastig oder wahrheitslastig? Welcher Typ bist du? Wenn wir mal so ganz ruhig werden, so für 10 Sekunden vielleicht so in uns horchen, haben wir vielleicht schon eine Antwort. Bin ich gnadelastig? Wobei man fragen muss, kann man gnadelastig genug sein, ja? Aber ich sag's mal so, bin ich gnadelastig oder bin ich wahrheitslastig? Und dann kommt auch sofort die Frage, was ist denn wichtiger? Wahrheit. In einer Welt voller Lügen. Wahrheit. Oder Gnade. In einer Welt voller Härte. Und ich finde, die Menschen sind in dieser Beziehung, Gnade oder Wahrheit, Gnade und Wahrheit, die Menschen sind in dieser Beziehung ziemlich unausgewogen. Und ich frage mich, können wir einen finden, der beides in völliger Ausgewogenheit praktiziert hat? Ein und die gleiche Person, die sowohl wahrheitslastig als auch gnadelastig war? Ich sage euch was, diese Person müsst ihr kennenlernen, wir finden sie auf so vielen Stellen in der Bibel. Und kaum etwas illustriert diese beiden Aspekte seines Charakters deutlich als Offenbarung 5. Denn in Offenbarung 5 erscheint die gleiche Person auf der einen Seite als Löwe, und wir haben uns zu fürchten, jawohl, aber auf der anderen Seite, nur ein paar Verse weiter, als Lamm. Und es heißt von ihm in Johannes Evangelium Kapitel 1, ich lese die Verse 14 und 17, es ist wunderbar, allein der Einstieg, es hat mich jedes Mal so erbaut, wenn ich das gelesen habe. Ewige Worte. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als die des einzig geborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Denn das Gesetz ist durch Mose gegeben. Die Gnade und die Wahrheit sind durch Jesus geworden. Und wer sich so ein bisschen mit Theologie auskennt, ich mache nur einen kleinen Abstecher in diesem Vers. Das Gesetz ist von Mose gegeben, Gesetz wurde gegeben, Gnade und Wahrheit ist geworden. Der sieht hier schon, der spürt hier schon etwas heraus, was Gott in diese Person reingelegt hat. Und das ist unser Ziel, Gnade und Wahrheit. Voller Gnade und Wahrheit. Und wenn wir auf der einen Seite ein bisschen lastig sind, schon an diesem Abend etwas korrigieren können, dann habe ich schon das Ziel meiner Predigt erreicht. Voller Gnade und Wahrheit. Das ist unser Motto als Leitungsteam. Irgendwie unausgesprochen, aber das schwingt immer so mit. Ey, wenn ihr die PlayStation kriegt oder ältere Ausgaben von der PlayStation, wenn wir unseren Treffen haben, dann schreibe ich das immer rein. Betet dafür, dass wir in Gnade und Wahrheit handeln. Immer wieder. Voller Gnade und Wahrheit. Ich will voller Gnade und Wahrheit sein. Sag das mal mit mir zusammen. Ich will voller Gnade und Wahrheit sein. Da brauchst du nur voll Geistes sein, dann hast du das. Voller Gnade und Wahrheit sein. Jesus konnte auf der einen Seite der Ehebrecherin verzeihen. Er konnte sagen, wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Da war er voller Gnade. Und er konnte auf der anderen Seite auch den Pharisäern sagen, ihr getünchten Gräber. Da war er voller Wahrheit. Alles in einer Person. Jesus war eben vollkommen. Beides voll. Beides vollständig. Voll Wahrheit und voll Gnade. Jetzt möchte ich etwas über Gnade sagen. Als erstes, wenn wir uns jetzt über Gnade unterhalten. Was ist Gnade? Dass ich hier stehen darf, ist Gnade. Wenn ihr meine Vergangenheit kennt, diese kleinen, fiesen Sünden. Ich war jetzt nicht so ein bekehrter 1%er, ne, der, was weiß ich, in den Boulevardblättern bekannt war und schlimme Dinge gemacht hat, der im Knast gesessen hat, wegen Kapitalverbrechen oder so, ne, war ich nicht. Das so kleine, fiese Dinge habe ich immer gemacht. Ne. Und ich hätte keine guten Karten gehabt vom Thron Gottes. Und wenn du die auch nicht hast, momentan, kann sein, dass sich das an diesem Woche ändert. Und das ist schon Gnade, dass ich hier stehe. Aber Gnade, das möchten wir mal zuerst festhalten, ist ein Geschenk. Gnade ist ein Geschenk. Weiß nicht, ob ihr die alten Weihnachtsmann-Geschichten von früher noch kennt. Macht man heute auch zu Recht aufgrund von Pädagogik nicht mehr, aber früher kam der Weihnachtsmann und Knecht Ruprecht. Ne? Und wenn du brav warst, liebes Kind, hieß es da, dann bekommst du Nüsse. Ne? So typisch für Weihnachten so, wo es noch nicht so viel Marshmallows und Chips und Prinzenroller gab, da gab es halt Nüsse. Also wenn du brav warst, bekamst du Nüsse und wenn du ungezogen warst, dann kriegst du was auf die Nuss. Das ist der Unterschied, ne? Auf der einen Seite, aber gibt es immer wieder Menschen, die zu stolz sind, etwas anzunehmen. Der Weihnachtsmann ist sehr wahrheitslastig. Schlecht gewesen, gibt was drauf. Aber Gnade ist nicht etwas, was man sich verdienen muss, wenn man dann was Gutes bekommt. Und es gibt Menschen, die zu stolz sind, sich etwas schenken zu lassen. Es gibt wirklich Leute, die sagen, ich bin in einer Not. Und wenn du dann sagst, ich habe was für dich klar gemacht, ich kann dir da helfen, dann haben die Probleme, das anzunehmen. Ne? Das findest du immer wieder. Es gibt Menschen, die sind zu stolz, sich etwas schenken zu lassen. Und wenn sie etwas bekommen, dann fragen sie gleich, was soll ich dafür tun? Und in Verbindung mit dem Geschenk der Gnade ist es auch so, ganz oft, auch in den Kreisen der Kinder Gottes. Gott, du hast mich gnädig gesprochen, was soll ich dafür tun? Oder auch ein Blick in unseren Club, die Holy Riders. Ein paar von euch werden heute Prospekt werden, ne? Und da kommt dann auch die Frage, muss ich da was für tun, dass ich Prospekt werde? Gut, in manchen Regionen müssen sie 40.000 Punkte sammeln. Ne? Lange her, ich glaube, das ist auch überholt. Da gab es mal so diese lustigen Geschichten. Ja? Was muss ich dafür tun? Aber Gott macht es anders. Er gab Jesus. Er schickte Jesus zu uns. Und mit ihm kam das ewige Leben. Und das ist sein Gnadengeschenk an empfangsbereite Sünder. Du darfst es mitnehmen, du darfst es haben. Gottes Gnadengabe aber ist das ewige Leben. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Und wenn du fragst, was du verdient hast, wenn du meinst, du hättest etwas Gutes verdient, weil du was geleistet hast für Gott, ich sag dir eins, das Einzige, was du verdient hättest, ist der Tod. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Gottes Gnadengabe aber ist das ewige Leben in Jesus Christus. Und trotzdem, wenn Menschen die Gnade in Empfang nehmen, fragen sie sich trotzdem noch, was soll ich dafür tun? Was soll ich dafür machen? Jetzt, wenn ich ein Kind Gottes werde, wenn ich mir das jetzt abholen darf, die Vergebung, für die Jesus einen so hohen Preis bezahlt hat. Der Preis war sein Blut. Und als er am Kreuz für deine Schuld gestorben ist, hey, das war kein Schüttelfrost. Da hat er mit dem Teuersten bezahlt. Du brauchst nichts mehr tun, du brauchst nichts mehr bezahlen. Er hat alles getan und du nimmst es in Empfang. Als Gnadengabe, als Geschenk holst du es dir ab. Und dann fragst du, und was soll ich dafür tun? Was muss ich dafür leisten? Hey, vor einigen Jahren, da war ich in Altötting gewesen, östlich von München. Der größte Wallfahrtsort in Deutschland mit einem Hochheiligtum der Mutter Gottes. Ich möchte das theologisch jetzt mal einfach nicht bewerten. Aber was ich da gesehen habe, manche Leute erwarten von dieser Figur, von dieser Madonna, die in der Kirche aufgebaut ist, Wunder. Aber um dieses Wunder zu bekommen, müssen sie etwas tun. Und im mindesten Fall streuen sich manche harte Erbsen in die Schuhe und gehen den Weg vom Ortseingangsschild bis zu der Kapelle. Manche rutschen auf Knien dahin, dass doch noch ein bisschen Gnade kommt. Sieh meine Leistung und dann beschenk mich. Nein, du musst sagen, Gott, sieh meine Sünde, sieh meine Schuld, aber sieh auf das Kreuz und dann beschenke mich. Ich nehme es an, es ist mein Geschenk. Ich brauche nichts dafür tun. Er hat alles getan. Ich rühme die ewige Gnade Gottes. Das ist dein Geschenk. Hey, wenn dein Kind Geburtstag hat und du etwas Schönes besorgst, ein Päckchen, und das Kind macht das Päckchen auf und freut sich über das Geschenk, dann sagt es nicht, danke Papa für das Geburtstagsgeschenk, danke Mama für das Geburtstagsgeschenk, was muss ich jetzt dafür tun? Du sagst, hallo? Du hast Geburtstag. Freu dich einfach. Geschenke werden nicht verdient. Sie werden dankend entgegengenommen. Geschenke werden dankend entgegengenommen. Und das ist dein Part. Wer Gnade walten lässt, der verteilt also Geschenke. Man spricht auch von diesem Satz, das ist eine deutsche Redewendung, Gnade vor Recht ergehen lassen. Gott lässt Gnade vor Recht ergehen. Ja, welches Recht hätte Gott denn? Welches Recht hätte Gott, wenn er sich auf das Recht berufen würde? Er tut es. Wenn man die Gnade nicht will, will er sich auf das Recht berufen. Aber welches Recht hätte er? Ich habe mir oft Gedanken gemacht über unsere Erde. Gott hat Milliarden von Sternen geschaffen, von Planeten geschaffen. Aber mit keinem Planeten hat er so viel Ärger wie mit dieser Erde. Was hier abläuft, wenn du die Zeitung aufmachst, wenn du liest, welche Abartigkeiten hier passieren. Und ich wundere mich, dass Gott die Erde nicht auf den, ja, wir sind ja gerade bei der Fußball-Weltmeisterschaft, auf den Elfmeterpunkt der Galaxie gelegt hat, um die Welt aus der Umlaufbahn zu schießen. Er könnte unsere Welt aus dem Weltall rausschießen. So viel Mist läuft hier ab. Aber das macht er nicht mit unserer Welt. Stattdessen heißt es, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, auf dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht. Auf welches Recht reagiert Gott noch mit Gnade? Weißt du, ganz oft passieren mir Dinge und ich stehe nicht als Held. Ich stehe ja nicht als der große Hero Nationalboard. Du kannst da alles vergessen. Ich stehe da als jemand, der jeden Tag die Gnade braucht. Und manchmal passieren mir Dinge, wo ich mich so schäme. Und wo ich den Eindruck habe, dafür hätte ich eigentlich einen Blitzschlag kriegen müssen. Was da wieder passiert ist, was ich mir da wieder geleistet habe. Aber ich komme zum Kreuz und empfange die Gnade. Ein Missionar auf Indienreise hat mir letztens erzählt, bei einer Evangelisation in Indien, er war ein Deutscher, auch mit einem Team aus Indien, auch mit einem internationalen Team. Er hat mir erzählt, dass ein US-Missionar, also ein Amerikaner, mit laufender Kamera am Ganges stand, um dort die rituellen Waschungen zu filmen. Ja, in Kalkutta am Ganges, da gibt es so diese eine Stelle, wo die Hindus zu Hunderten, wenn nicht zu Tausenden, ich habe es jetzt nicht gesehen, aber zu Hunderten springen die da in diesen Fluss hinein, um sich ihren Göttern hinzugeben. Das hat er gefilmt. Und ein paar Jahre später hat er dieses Video in Nordamerika gezeigt und behauptet, das sind meine Täuflinge. Das ist die geistliche Frucht meiner evangelistischen Arbeit. Was macht Gott mit so einem Prediger? Was würde ich mit so einem Kerl machen? Ich weiß es nicht. Als ich das gehört habe, da war sofort eine heftige Reaktion in mir. Ganz heftige Reaktion in mir. Aber weißt du, es kann sogar sein, dass Gott diesen Mann segnet. Viele sind der Meinung, wenn etwas Erfolg hat, was ich mache, wenn etwas sichtbaren Erfolg bringt, dann muss Gott mich doch segnen. Du machst irgendetwas und Millionen finden das gut, also sagt man, das ist der Beweis meines Segens. Ja? Da wird ein Papst gewählt und Millionen stehen da und applaudieren und sagen, ja, die sind hier, ne? Vive Papa! Wir sind in Rom gewesen, 98, haben dort einen Einsatz gemacht während der Ostermesse. Es wäre eine Geschichte für sich. Aber Vive Papa! Vive Papa! Standen die da, ne? Und der Mann kann sagen, hey, schaut, das ist mein Erfolg. Ich bin doch wohl gesegnet, oder nicht? Sonst würden ja nicht so viele darauf ansprechen, was ich mache. Also, wenn etwas klappt, ist das der Beweis dafür, dass Gott mich segnet. Also muss ich es richtig machen. Denken viele, aber weißt du was? Gott segnet uns nicht wegen unserer Treue, sondern Gott segnet uns trotz unserer Untreue. Obwohl wir das machen, segnet er immer noch. Obwohl wir so vieles nicht beachten, segnet Gott immer noch. Das ist Gnade. Das ist so der Fall. Wir meinen immer, wenn, weil Gott segnet, muss es richtig sein. Nein, das ist nicht so. Gott segnet, obwohl vieles, was wir machen, falsch ist. Aber wir lernen noch. Aber was wir lernen können, ist, Gott begegnet dem Menschen mit Gnade. Und das soll ich auch tun. Ich soll dem Nächsten mit Gnade begegnen. Wenn ich weiß, in so einer brisanten Situation, wenn mich einer nervt, wenn einer was falsch gemacht hat und ich sofort hochgehen will, ja, und den mal so richtig den Marsch blasen will, ne? Wenn ich aber weiß, wie Gott mit mir umgehen könnte, wenn er sein Recht walten ließe, mit mir aber nicht umgeht, weil seine Gnade über mir waltet, dann sollte ich auch gnädig sein. Ich weiß es doch. Und das ist der Schlüssel zu einem gnadenvollen Umgang mit seinem Nächsten. Jakobus sagt, wir fehlen alle auf so viele Art und Weise. Und Gott lässt so viel Gnade über mir walten. Warum habe ich diese Gnade oft nicht? Warum können wir nicht in Gnade miteinander umgehen? Warum funktioniert es nicht? Ganz oft. Paulus schreibt den Galatern, wenn ihr euch aber beißt und fresst, seht zu, dass ihr nicht voneinander aufgezehrt werdet. Jemand hat mal spaßeshalber behauptet, Paulus hat auch einen Brief an die Kannibalen geschrieben und hat sich dann auf Galater 5, Vers 15 bezogen. Ne? Wenn ihr euch untereinander beißt und fresst, was für Zustände sind das? Aber das ist bei uns auch. Aber es geht. Und es geht auch im Ansatz, sehe ich das auch bei uns im Club, bei den Holy Riders. Wir können in Gnade miteinander umgehen. Wir haben hier bei uns Leute aus den Brüdergemeinden, ja, die singen aus Liederbüchern, die Begriffe kennst du nicht mal, ja, wenn du aus einer charismatischen Gemeinde kommst. Und wir haben Leute aus einer charismatischen Gemeinde, wir haben Landeskirchler hier, wir haben Freikirchler hier und seit 15 Jahren läuft es. Es geht in unserem Dienst. Und wir haben im Dienst über diese Fragen, die uns trennen, relativ wenig Stress gehabt. Wir können in Gnade miteinander umgehen. Nur wenn wir aber auch bedenken, wie oft Gott Gnade vor Recht auch in unserem Leben walten ließ. Kolosser 3, Vers 13 sagt, vergebt euch untereinander. Und wenn jemand Klage hat gegen den anderen, so, das heißt auf die gleiche Weise, wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr. So nach dem Motto, Schatzi, danke, dass ich mit deiner neuen Harley fahren durfte. Ja, du leist deinem Schatz, deinem Ehepartner deine neue Harley und dein Schatz fährt damit rum. Und dein Schatz kommt nach einer halben Stunde wieder zurück mit einem recht merkwürdigen Gesichtsausdruck. Du merkst schon, dass irgendwas nicht stimmt. Und dann sagt dein, na, wie war die Fahrt? Ja, aber ich habe eine gute und schlechte Nachricht für dich. Was denn? Ist was mit der Harley? Ja, ich habe eine gute und schlechte Nachricht für dich. Welche willst du denn zuerst hören? Die gute zuerst. Okay, die gute Nachricht ist, die Pistole von der Dieselzapfsäule passte in den Tank. Jetzt heißt es gnädig sei. Voller Gnade sein. Das ist die Position, die wir einnehmen müssen. Aber auch das andere. Jesus war voller Gnade und Wahrheit. Und das müssen wir zusammenkriegen, das müssen wir hinkriegen. Denn die Gnade ist ein Produkt aus der Werkstatt der Liebe. Denn es heißt, die Liebe ist langmütig und freundlich. Die Liebe ist ausdauernd und belastbar. Sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet das Böse nicht zu. Die Liebe freut sich aber auch genauso wenig an der, Lüge, sondern an der Wahrheit. So ist neben der Gnade auch die Wahrheit ein Produkt aus der Werkstatt der Liebe. Ich habe vorhin erklärt, was Gnade ist. Es ist das Geschenk, was man in Empfang nehmen muss. Und jetzt muss ich natürlich auch erklären, was Wahrheit ist. Was ist Wahrheit? Es ist ein Begriff. Es ist ein philosophisches Empfinden. Wahrheit. Wie soll man wissen, was Wahrheit ist? Wenn man darüber philosophiert. Wenn man darüber sein Gehirn ausrenkt. Es gibt, ich weiß nicht, wie viele hunderte von Büchern, wo Philosophen versucht haben, Wahrheit zu erklären. Aber in den schillerndsten Farben kommen sie letztendlich doch eigentlich alle zu dem gleichen Schluss. Wahrheit ist immer etwas Festgelegtes. Es gibt keine Wahrheit, wenn sie keinen festgelegten Ursprung hat. Sonst ist alles persönliches Empfinden subjektiv. Du fühlst so, du fühlst so. Dann kann man nichts mehr behaupten. Unsere Gesellschaft bewegt sich dahin, alle festgelegten Grundsätze aufzuweichen, dass jeder nach seiner Fassung selig werden kann, wie es Friedrich der Große mal gesagt hat. Aber was ist Wahrheit? Wahrheit ist, und da sind sich alle Philosophen einig, egal aus welchem Kulturkreis sie kommen, etwas, was festgelegt ist. Ein Beispiel. 1899 haben zwei Franzosen in der Nähe von Paris ein Metallstück in einem Raum aufbewahrt, mit so weit wie es damals möglich war, 0% Luftfeuchtigkeit und einer komplett konstanten Temperatur von 20 Grad Celsius. Und das hatte ungefähr diese Länge, von der rechten zur linken Hand, dieser Abstand. Und sie nannten es das Urmeter, le maître, ne? Das Meter. Und seit dem Zeitpunkt steht das fest, weil zwei Franzosen gesagt haben, die Strecke von A nach B ist der Urmeter. Und damit das sich nicht ausdehnt und irgendwie mal ein paar Bruchteile von Millimeter kürzer oder länger wird, hat man den Raum ohne Luftfeuchtigkeit gemacht und hat ihn konstant auf 20 Grad gehalten. Heute ist das elektronisch, ist das noch genauer, da kann man das auf Millionstel Teil ausrechnen, aber das war das Urmeter. Und alles wird daran gemessen. Wenn du sagst, ich bin heute 238 Kilometer gefahren, kommt das von diesem Metallstück in Paris. Und von der Festlegung dieser beiden Wissenschaftler. Und wir haben kein Problem damit. Wir orientieren uns daran. Und sobald du dann nach Amerika fährst, ne, und dann irgendwelche komischen Distanzen da legst, merkst du schon, dass es so anfängt, in dir unruhig zu werden, weil du das nicht gewohnt bist, weil die nach einem anderen Maßstab leben. Die haben dann Meilen und russische Werst. Ne? Kennt ihr euch noch russische Werst? Ne? Das sind ganz alte Längeneinheiten. Also es ist unterschiedlich. Oder wenn wir gerade bei der Amerika sind. Wenn du in den USA bist und in einer wohltemperierten Kirche sitzt, Sonntagmorgens, und du deinen Nachbarn so mal fragst, so nebenbei, oh, jetzt ist es aber schön warm hier bei euch. Ne? Wie viel Grad haben wir eigentlich? Dann sagt dir der Amerikaner 72 Grad. Du denkst, boah, voll die Sauna. Ja, die Amis messen nach Fahrenheit und wir haben Celsius, ne? 72, das ist so ungefähr 23, 24 Grad, müsste man mal ausrechnen. Aber das ist keine Saunakirche. Beide haben verschiedene Maßeinheiten, was die Temperatur angeht. Aber gut, dass man das wenigstens noch umrechnen kann. Das kann man umrechnen und dann passt es wieder. Aber die Wahrheit unserer Gesellschaft, die kannst du nicht umrechnen. Da geht so viel durcheinander. Und dann wird es wirklich schwierig, wenn verdrehte Gesellschaftsempfindungen als Wahrheit proklamiert werden. Weil irgendeine Gruppe das durchsetzen will. Der natürliche Mensch empfindet gewisse Dinge als unnormal, als unnatürlich, aber diejenigen, die diese verdrehte Empfindung haben, die werden immer mehr und die wollen das durchsetzen, dass derjenige, der das nicht normal empfindet, dann am Ende auch normal empfindet. Und dann werden alle Register gezogen, um dich umzupolen. Immer mehr. Und das passiert dann, wenn Abnormes Stück für Stück mehrheitsfähig gemacht wird, mit allen Mitteln, nach allen Regeln der Kunst, mit allen Mitteln und Medien. Und immer mehr Menschen beugen sich dann der Flut von fadenscheinigen wissenschaftlichen Erkenntnissen, dann wollen sie irgendwann nicht mehr als rückständig gelten und übernehmen Wahrheiten für wahr, die sie in der Vergangenheit noch als Lüge empfunden haben. So funktioniert das. Immer mehr und immer mehr. Wisst ihr was? Eine Gruppe von Leuten definiert eine Wahrheit und du spürst es schon in deinem Herzen, das kann nicht richtig sein, das kann nicht gut sein, aber dann tritt Lobbyismus ein, dann wird auf die Tube gedrückt, dann kommen die Medien und irgendwann musst du nachziehen, sonst bist du der Dumme. Und wisst ihr was? Dieses Muster, genau dieses Muster, hat in den 30er und 40er Jahren zum widerstandslosen Holocaust geführt. Einer hat angefangen, hat ein Buch geschrieben. Hat Anhänger gefunden. Es wurden mehr und mehr. Dann hat man auch Druckmittel eingesetzt, politische Verfolgung. Und dann haben die alle, fast alle haben sie mitgemacht. Weil sie sich umpolen ließen. Weil sie nicht auf der Wahrheit standen, die das Universum offenbart hat. Und ich sage dir, wenn wir nicht aufpassen und wenn wir uns nicht auf das Wort Gottes stellen, ich habe es schon gesagt, ich wollte es eigentlich noch gar nicht sagen, dann kann uns das genauso passieren, wenn die nächste Welle der Umpolung kommt. Halt dich fest und es gibt nur einen Halt. Das ist das Wort Gottes. Und das ist dein Felsen. Alles andere ist schlüpfriger Boden. Was ist Wahrheit? Was ist Wahrheit? Wer hat das Recht, das definitive Maß für Lüge und Wahrheit festzulegen? Und ich sage dir eins, wenn zwei Franzosen einen Iridiumstab nehmen und sagen, das ist ein Meter und wir uns daran halten, dann gibt es jemanden, der dieses Recht erst recht hat. Wer hat das Recht, das definitive Maß für Lüge und Wahrheit festzulegen? Der Einzelne? Die Mehrheit? Die Gesellschaft? Die Frage ist mit einem einfachen Satz zu beantworten. Jesus hat, als seine Jünger ihm nachfolgten, als er ziemlich radikal war, gemerkt, es fängt an, dass ich Kritik kriege. Es fängt an, dass Leute mir weglaufen. Und dann ist er auf einen Berg gegangen und hat folgende Worte gebetet. Vater im Himmel, heilige sie in deiner Wahrheit. Und Moment, ich spreche mal noch nicht weiter. Vater im Himmel, heilige sie in deiner Wahrheit. Und dann mit Sicherheit, alle, die dieses Gebet gehört haben, gedacht, was ist denn Wahrheit? Und er gibt postwendend die Antwort. Dein Wort ist die Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Heilige sie in deinem Wort. Mach sie zu Sonderlingen deines Wortes. Denn nichts anderes heißt heilig. Heilige sind Sonderlinge. Holy Riders, heilige, sonderlingende Motorradfahrer.
Danke.
Mach sie zu Sonderlingen deines Wortes. Und selbst wenn die ganze Menschheit auf sie pfeift, mach sie zu Sonderlingen deines Wortes. Dein Wort ist die Wahrheit. Und alles, was nicht mit dem Wort Gottes übereinstimmt, ist Lüge, ist falsch. Und Jesus sagt, wer mich verachtet, und nimmt mein Wort nicht an, der hat schon seinen Richter. Das Wort, das ich geredet habe, wird ihn richten am jüngsten Tag. So ist also Gott als Person, der von sich behauptet hat, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. So ist Gott als Person die Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Und seine Maßeinheit ist das Wort Gottes. Das ist seine Maßeinheit und alles wird daran gemessen. Und wenn ich vorhin gesagt habe, wir sollen unserem Nächsten mit Gnade begegnen, dann werden wir in diesem Atemzug auch aufgefordert, unseren Nächsten mit Wahrheit zu begegnen. Denn das kann man nicht voneinander trennen. Letztens habe ich einen Evangelisten gehört, der hat einen langen Vortrag gehalten und der sagte, ja, man muss den Zuhörern nicht immer so gleich so mit der Sünde kommen. Ich halte nichts davon. Weil die Sünde ist doch das, was uns Verderben bringt. Und wenn man den Menschen nicht mit der Sünde kommt, beziehungsweise mit dem, der den Rettungsring ausgeworfen hat für die Sünde, was sollen wir dann noch predigen? Das ist doch Unsinn. Es wäre ja genauso, als wenn man einem Arzt sagen würde, wenn ein Patient zum Arzt geht, der Arzt soll nicht immer gleich über Krankheiten reden. Der soll sagen, dann St. Peter-Ording ist ein schöner Strand, entspann dich mal, ne? Kauf, hol dir einen Strandkorb, dann geht's hier gut. Ne? Unsinn. Man kann das nicht trennen. Ärzte müssen, wenn sie das sehen, über Krankheit reden. Ich komme gleich nochmal drauf. Man kann Wahrheit und Gnade nicht voneinander trennen. Man kann auch zwei O-Moleküle nicht von Wasserstoff trennen. Wasser hat das Molekül, ist das Molekül H2O. Man kann 2O nicht von Wasser trennen. Wasser bleibt nur Wasser, wenn beide Atome zusammenwirken. Und Liebe bleibt nur Liebe, wenn Gnade und Wahrheit zusammenwirken. Und ein Rettungssanitäter, der aus Angst, Schmerz auszulösen, das Jod beiseite lässt und die Wunde nicht desinfiziert, ist mit Schuld am Zustand des Patienten, oder nicht? Der ist nicht barmherzig, wenn er sagt, oh, immer dieses brennende Jod, nein, nein, das will ich aber gar nicht drauf machen. Der Arme. Nein, der muss das machen. Weißt du, darf ich denn passiv zusehen oder anders gefragt, ist es ein Akt der Liebe, wenn ich sehe, mein Bruder, meine Schwester ist, und das möchte ich aber auch betonen, auf einem offensichtlich falschen Weg, nicht so könnte sein oder so, aber wenn das offensichtlich ist, handle ich dann in der Liebe, wenn ich dann schweige, muss ich sie nicht warnen? Ich weiß nicht, wer von euch aus dem Gesundheitswesen kommt, die Hebammen früher. Wenn die Kinder geboren wurden, wenn das Baby auf die Welt kam und das schrie nicht, was hat eine Hebamme gemacht? Boah, ist sie brutal, die alte, ey. Gleich hinten drauf. Wenn ein Psychologe daneben stehen würde, der würde sagen, nein, liebe Hebamme, das kannst du nicht machen. Die erste Erfahrung mit Mitmenschen, die ein kleiner Säugling hat, ist gleich, dass es verprügelt wird. Das Kind kriegt lebenslange Psychosen. Lass das mal. Die Hebamme sagt, setz dich hin, ey. Ich habe meinen Job zu tun, das Kind muss schreien. Patsch. Kurzes Brennen hinten, da wo nichts kaputt gehen kann. Dann kommt der Schrei, mit dem Schrei öffnet sich die Lunge, entfaltet sich und das Kind lebt.
Halleluja.
Weißt du, und das brauchen wir auch manchmal. Das mögen wir nicht, aber das brauchen wir auch von unseren Geschwistern. 1. Thessalonicher 5, Vers 14. Weist die Unordentlichen zurecht, tröstet die Kleinmütigen, tragt die Schwachen und seid dabei geduldig gegen jedermann. Aber wir tun es oft nicht. Warum schweigen wir? Geschwister, ich werde es nie vergessen, vor einigen Jahren. Da habe ich mit einem Bruder von mir einen Arbeitskollegen von ihm besucht. Uwe hieß der. Und ich gehe die Treppe hoch zu seiner Junggesellenbude, also zu diesem Uwe. Der Heilige Geist spricht zu mir, rede mit ihm über mich. Ich so zu Jesus innerlich. Ja, da bin ich gleich so beim ersten Besuch und so. Ich kenne den ja noch gar nicht. Ich muss ja jetzt nicht gleich hier den Evangelisten raushängen lassen und so. Ich war schon ein paar Jahre im Dienst. Aber der Herr hat mich angesprochen, nein, ich möchte, dass du mit ihm sprichst. Ich möchte, dass du mit ihm über das Evangelium redest. Okay. Innerlich kurz vorgenommen, mehr halbherzig als bewusst. Die Tür ging auf, der Typ kam raus, setz dich, ich setzte mich. Dann wollte ich schon anfangen, so nach einem Gesprächseinstieg suchen, wie wir das als Holy Rider alle machen. Also ich habe diesen Gesprächseinstieg gesucht und mein Blick fiel auf ein großes Poster von Borussia Dortmund. So. Und ich war auch und bin es noch Borussia Dortmund-Fan. Und dann hat der Fischi, der Vollzeitevangelist, es hingekriegt, den ganzen Abend nur über Borussia Dortmund zu reden. Das Gespräch ging zu Ende. Und auf dem Weg die Treppe runter, sagt Jesus zu mir, hey, du solltest doch mit ihm über das Evangelium reden. Ich so, ja, beim nächsten Mal. Und man kann nicht gleich am ersten Abend, wir kennen alle diese Vernünfteleien, die sich dann so in unserem Kopf abspielen. Ne? Wir haben einen klaren Auftrag und dann haben wir 1000 Entschuldigungen und machen das nicht. Und ja, so ging ich dann auch die Treppe runter. Und so, ich weiß nicht, ob ich es direkt gesagt habe, aber innerlich fast haben wir so, Herr, ich verspreche beim nächsten Mal, ne, wenn ich den wieder sehe, dann kriegt er das volle Evangelium aus allen Rohren, dass es nur so knallt. Ne? So, 2 Wochen später treffe ich meinen Freund, den Frank, und frage ihn so, was macht Uwe eigentlich, den wir vor 2 Wochen besucht haben? Ja, der ist seit 2 Wochen nicht zur Arbeit gekommen. Ich sage, ist er krank? Nö, der macht das manchmal so, wenn er von seiner Frau die Nase voll hat, dann fährt er mal so 2 Wochen nach Portugal oder sonst wo, hat er schon öfter gemacht. Da sage ich, toll. Okay, war er also in Portugal, meinte ich. 2 Wochen später habe ich Frank wieder gefragt. Hey Frank, was ist mit Uwe? Da sagt der Fischi, weißt du was? Den Uwe, den haben sie tot im Wald gefunden, am Strick. Und siedend heiß fiel es mir ein, vielleicht war ich der Letzte, der ihm das Evangelium hätte sagen können. Und ich habe es nicht gemacht. Ich habe geweint. Ich konnte ihm die Wahrheit sagen. Und aus fadenscheinigen Gründen habe ich es nicht gemacht. Und ich hoffe, dass irgendein Christ, der treuer war als ich, ihm das Evangelium gesagt hat. Warum schweigt man? Wahrheit, das ist so eine Sache. Ausbleibende Wahrheit. Das ist eigentlich eher so eine versteckte Form von Hochmut, wenn du die Wahrheit nicht sagst. Es ist eine versteckte Form von Hochmut. Weißt du, wenn wir uns untereinander begegnen, dann will jeder der Gute sein. Wer will nicht gern der Gute sein? Ne? Man will sich so ein Sunnyboy-Image aufbauen, man will nicht gerne der böse Onkel sein. Und das ist das Problem. Das schätze ich auch so an Horst. Horst hat sich nie geschämt. Böse ist jetzt falsch, aber Horst hat sich nie geschämt, der Strenge zu sein, wenn es drauf ankam. Das war ihm egal. Vielleicht hat er manchmal übertrieben an der einen oder anderen Nuance. Das diskutieren wir hier nicht, möchte ich auch nicht. Aber das Problem hat der Mann nicht. Und ich will da hinkommen. Und Paulus sagt in 2. Korinther 4, Vers 2, durch Offenbarung, hört gut zu, durch Offenbarung der Wahrheit empfehlen wir uns dem Gewissen aller Menschen und das und der Wecker des Gewissens ist die Wahrheit aus dem Wort Gottes. Wenn es schläft, wenn es keinen Kanal hat für die Gegenwart Gottes, weckt es auf durch das Wort Gottes. In unseren Evangelisationen, am Stand, beim Gespräch, im Clubbesuch, sollten wir dieses Prinzip haben. Wenn das Gewissen schläft, dann weckt es auf durch die Wahrheit des Wortes Gottes. Und ein großer Erweckungsprediger, Charles Grennison Finney, der hat mal gesagt, ich gebrauche Gnade und Wahrheit wie Nadel und Faden. Mit der Nadel der Wahrheit steche ich und mit dem Faden der Gnade vernähe ich den Schaden. Gutes Bild. Wie kriegen wir das hin, voller Gnade und Wahrheit zu sein? Wie kriegen wir das hin, voller Gnade und Wahrheit zu sein? In den 80ern hat es eine tolle Aktion gegeben in Frankfurt am Main. Mitten im Rotlichtmilieu war ein Laden zu sehen, der mit großer Leuchtreklame Folgendes illustrierte. Hier sehen Sie die nackte Wahrheit. Gratis. Neon. Und alle, die das Rotlichtmilieu besucht haben, sind da vorbeigegangen. Oh, und auch gratis. Und dann kamen sie dahin. Und dieses Geschäft, dieser Laden, dieses Ladenlokal war mit einem schwarzen Samtvorhang verhängt und auf Augenhöhe war so eine breite Schneise gezogen, dass man da durchgucken konnte. Und die kamen, hier sehen Sie die nackte Wahrheit, gratis. Und dann haben die Leute da reingeguckt und dann war angeleuchtet, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, auf dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Die nackte Wahrheit. Fand ich stark. Wir sollen mit der Wahrheit an die Tür klopfen. Meine Frau sagt immer so, gewisse Dinge müssen halt angesprochen werden. Ansprechen ja, aber dann nicht fertig machen. Und wenn einer zum wiederholten Male den Zündfunk nicht abliefert, wird das angesprochen, aber derjenige wird nicht fertig gemacht. Wer sich angesprochen jetzt fühlt, der weiß es Bescheid. Du musst keine Angst haben, aber ich werde es ansprechen. Wir sollen mit der Wahrheit an die Tür klopfen, um uns Zugang zu verschaffen. Aber wir sollen die Tür nicht eintreten, denn diese Art von Besuch ist nicht erwünscht. Wir müssen mit der Wahrheit an die Tür klopfen, sie damit jedoch nicht eintreten. Und der Heilige Geist muss uns das beibringen, wie wir das hinkriegen. Und er ist ein guter Lehrmeister. Wir lernen nie aus. In der Evangelisation nicht. Und auch im Umgang mit den Nächsten nicht, bei den Sitzungen, am Stand, überall nicht. Wir müssen mit der Wahrheit an die Tür klopfen, dürfen diese aber nicht eintreten. Ich habe vorhin das mit dem Arzt erzählt. Wenn ein Patient zum Arzt kommt und er steht kurz vor einem Blinddarmdurchbruch und der Arzt sieht das, der wird das ansprechen. Der wird das sagen, aber der wird den Mann nicht beschimpfen. Der wird nicht sagen, ey du Assi, was rennst du eigentlich mit so einem verrotteten Blinddarm durch die Gegend? Wie kann man nur damit rumlaufen oder so? Ne? Natürlich nicht. Aber er wird es sagen, er wird es ansprechen. Er wird eine Diagnose erstellen und seine Diagnose ist die Wahrheit. Seine vorgeschlagene Therapie ist dann das Angebot der Gnade. Geh ins Krankenhaus, lass das Ding rausmachen, lass dich kurieren. Diesen Weg musst du jetzt gehen und dann wirst du überleben. Aber eine reine Diagnose ohne Therapie wäre Wahrheit ohne Gnade, erst recht, wenn sie abkanzelnd oder richtend drüber kommt. Zum Beispiel mit den Worten, immer, alles, dauernd, nie. Das sind so die typischen Türeintreter. Immer, alles, dauernd, nie. Das ist kein Klopfer. Mit der Wahrheit an die Tür klopfen, diese aber nicht eintreten. Ich fasse zusammen. Was ist Wahrheit? Und Wahrheit ist in unserer ganzen Gesellschaft, in der ganzen Philosophie, alles, was uns umgibt, immer etwas Festgelegtes. Aber wer darf die Festlegung aller Dinge vornehmen? Es ist Gott, der das darf. Gott ist Wahrheit und seine Maßeinheit ist das Wort Gottes, an dem alles steht und fällt. Und was ist Gnade? Ich möchte nochmal zwei Blickwinkel beleuchten. Was ist Gnade? Für den, der Gnade übt und für den, der Gnade empfängt. Wer Gnade empfängt, bekommt mit dem Angebot der Gnade, hey, sag mal hier, mit dem Angebot der Gnade ein Geschenk. Aber Geschenke verdient man sich nicht. Man nimmt sie ohne Gegenleistung an. Man nimmt sie als Geschenk an. Gottes Gnadengabe aber ist das ewige Leben. Nimm es an, wenn du es in diesem Wochenende noch nicht gemacht hast, bis jetzt noch nicht gemacht hast. Nimm das Geschenk der Gnade an. Wer Gnade übt, lässt Gnade vor Recht ergehen. Gott tat dies, als er in Jesus zu uns kam. Als er uns den Retter schickte. Und ginge es nach seinem Recht, wären wir alle verloren. Aber Jesus ist gekommen, um zu retten, was verloren ist. Und er beschenkt dich mit Gnade. Und Gott ist voller Gnade und Wahrheit. Voller Gnade und Wahrheit. Und auch wir sollen voller Gnade und Wahrheit sein. Nur wie kriegt man das hin? Wie kriegen wir das zusammen? Wir sollen ausgewogen sein und weder wahrheitslastig noch gnadelastig sein und sollen sagen, Herr Jesus, ich bin zu stark auf einer Schlagseite, bitte korrigier mich, mach, dass es ausgewogen ist, damit ich effektiv für dich unterwegs sein kann. Bist du wahrheitslastig oder gnadelastig, dann komm in die Mitte. Man muss sich bewusst machen, dass die Wahrheit ein Hilfsmittel ist. Ein Hilfsmittel setzt man aber ein, um zu helfen und nicht zu zerstören. Aber ein Nicht-Einsetzen dieses Hilfsmittels kann gefährliche Folgen haben. Unterlassung der Wahrheit stabilisiert vielleicht deinen Ruf. Dann wirst du immer der Sunnyboy bleiben. Aber sie kann deinen Nächsten zu Fall bringen, wenn du ihnen damit nicht hilfst. Das Hilfsmittel der Wahrheit ist aber dennoch nur ein Türklopfer. Wahrheit darf nie eine Axt sein, die die Tür einschlägt. verschaffe ich mir mit Wahrheit Zugang zur Herzenstür eines anderen und tut die Tür sich auf, dann darf ich nicht sagen, boah, wie sieht's bei dir denn aus? Das ist ja wohl das Letzte, sondern darf ich sagen, ich kenne jemanden, der hier aufräumt. Wenn ich Zugang habe zu der Tür eines menschlichen Herzens und ich sehe die ganze Sünde, dann darf ich darüber nicht schimpfen, dann darf ich darüber nicht abkanzelt reden, sondern ich darf sagen, pass auf, ich kenne jemanden, der gibt dir ein neues Herz und das ist Jesus, weil er den ganzen Müll, der in deinem Leben rumliegt, auf sich genommen hat und dafür bezahlt hat. Du darfst gerettet werden. Durch ihn haben wir empfangen Gnade und Wahrheit. Jesus ist voller Gnade und Wahrheit. Und ich möchte euch bitten, dass wir eine kurze Gebetsgemeinschaft jetzt machen. So 3 Minuten, reicht schon. Dass wir uns zueinander umdrehen. Vielleicht sitzt da jemand, mit dem du nie gebetet hast. Das ist überhaupt kein Problem. Der Heilige Geist kennt euch und schweißt euch zusammen. Und ich schließe diese Gebetsgemeinschaft ab so in 2-3 Minuten. Und da möchte ich bitten, dass Papa Lou und die Band nochmal nach vorne kommen, dass wir noch ein Lied von ihnen hören und gemeinsam den Herrn damit erheben. Lasst uns zueinander umdrehen, lasst uns eine kurze Gebetsgemeinschaft machen. 2 bis 3 Minuten. Und dann werde ich das abschließen. Denkt daran, voller Gnade und Wahrheit sein, das ist das Ziel Gottes.